Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Ja, ich begrüße heute als meinen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, Franz Knieps. Herzlich willkommen, lieber Franz.
Dankeschön.
Wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen, über 2 Jahrzehnte. Begleitet uns sozusagen gemeinsam die Gesundheitspolitik. Ich habe dich kennengelernt damals bei der großen Gesundheitsreform, als Ulla Schmidt noch Ministerin war und ich kleiner Referent in einem Bundesland und dort für dieses Bundesland dann ein Stück weit mitmachen durfte bei der damaligen Gesundheitsreform. Du warst damals schon im Ministerium, Abteilungsleiter. Ja, das war sozusagen unsere erste Begegnung, die bis heute gehalten hat und wir immer einen schönen Austausch hatten. Herzlich willkommen erstmal, lieber Franz.
Dankeschön, lieber Gerhard, für die Einladung.
Ja, wir machen es üblicherweise so, dass meine Gäste sich selbst ein bisschen vorstellen können. Ich könnte natürlich jetzt deinen Lebenslauf hier erzählen, aber es ist viel authentischer und schöner, wenn du uns so ein bisschen deinen Werdegang skizzierst. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, das ist, glaube ich, auch noch wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, weil du in den kommenden Tagen, das kann man so sagen, deine Karriere, deinen Werdegang zumindest offiziell im Bereich der Gesundheitspolitik beendest. Du hast auch angesichts deines Alters den Ruhestand hochverdient, aber auch angesichts dessen, was da alles an Stationen war. Insofern ist es auch so ein bisschen Resümee, was wir heute ziehen können. Ja, erzähl uns doch mal, wie alles angefangen hat, um es mal so zu formulieren.
Ja, sehr gern. Es fing eigentlich damit an, dass ich ein Studienfach gesucht habe, wo man sich noch nicht mit 18 entscheiden muss, was man ein Leben lang macht. Und nach einigem Hin und Her habe ich mich dann entschieden, Jura zu studieren, weil da konnte man zumindest die konkrete Art der Berufsausübung ans Ende des Studiums, ja sogar ans Ende des Referendardienstes legen. Und mit 28 ist man, glaube ich, ein bisschen besser über die Welt informiert als mit 18. Ich habe aber mich, obwohl ich rheinischer Katholik bin, an das Wort des großen Protestanten Martin Luther gehalten. Ein Jurist, der nicht mehr ist als ein Jurist, ist ein arm Ding. Ein arm Ding wollte ich nicht sein, deshalb habe ich begleitend, aber ohne eigenen Abschluss auch Politikwissenschaften und neuere deutsche Literatur studiert. Speziell im letzten Jahrzehnt hat die Literatur für mich eine viel, viel größere Bedeutung gewonnen, weil sie es mir leichter macht, manchen Irrsinn im Gesundheitswesen zu ertragen. Franz Kafka, der vielleicht berühmteste Autor deutscher Sprache, er streitet damit Goethe, aber von den Neueren, denke ich, ist das unbestritten, war von Beruf ebenfalls Jurist. Er war der Justiziar der Allgemeinen Unfallversicherung, der Allgemeinen Deutschen Unfallversicherung in Prag. Und wer sich das Werk Kafkas mal unter dem Gesichtspunkt anguckt, wie viel steckt denn da von Sozialversicherung und Gesundheitswesen drin? Der findet, glaube ich, erstaunliche Anknüpfungspunkte. Aber zurück, nach dem Studium bin ich fast zufällig in einem Institut für Arbeits- und Sozialrecht gelandet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor von Meidel. Der war neu in Bonn, er hatte da studiert und war auch schon mal wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, aber er kam als Professor von der Freien Uni in Berlin und er suchte Leute, die sich für Sozialrecht interessierten. Und das hat mich schon im Studium interessiert. Mich interessiert Recht als Steuerungs- und Konfliktlösungsinstrument für viele Menschen. Und das Sozialrecht tangiert letztlich jeden. Das hat dann später ja auch Ulla Schmidt gesagt, Gesundheitspolitik ist ein Politikfeld für 80 Millionen Menschen. Und ich kam mit unterschiedlichen Bereichen in Berührung, mit der Arbeitslosenversicherung, mit der Rentenversicherung. Mein erster kleiner bezahlter Nebenjob war, ein Sachregister zu erstellen für die Kommission zur Harmonisierung der Alterssicherungssysteme. Als vor 2 Wochen die neue Arbeitsministerin Bärbel Baas mal in Frage gestellt hat, ob das denn alles so mit separaten Alterssicherungssystemen für Angestellte, für Beamte und für spezifische Freiberufler sein muss, haben natürlich sofort alle Pavlovschen Hunde gebellt und ihre Privilegien verteidigt. Sie braucht im Prinzip, und ich habe ihr das auch gesagt, nur ins Archiv zu gehen, 7 Bände inklusive einem hervorragenden Empfehlungsteil. Was damals diskutiert wurde, hat mich geprägt für mein Leben. Das nämlich zu hinterfragen ist, ob denn das, was am Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend entstanden ist, ob denn das auch zukunftstauglich ist für das 21. Jahrhundert. Das gilt für Rente ebenso wie für Gesundheit. Also mich hat immer interessiert, wo kommt etwas her und wo führt etwas hin? Nach dem Referendardienst und nach der Zeit an dem Uni-Institut musste ich überlegen, ob ich Richter werden wollte oder ob ich einen Job in der Sozialverwaltung annehmen wollte. Ich tendierte zum Richterberuf, bisschen geleitet von der Wahnvorstellung, wenn ich meine Arbeit da gut organisiere, muss ich vielleicht 3 Tage pro Woche arbeiten und den Rest kann ich leasen. Mein alter Chef hat das mit einer kleinen Intrige vereitelt und so kam ich zum AOK Bundesverband. Ich bin aber nicht normaler Justiziar dort geworden, sondern habe eine Stelle bekommen, die extra für mich geschaffen wurde, Referent für Rechtspolitik. Und das erwies sich so als einer der zentralen Glücksfälle in meinem Leben. Der zweite Glücksfall kam gleich 4 Monate später. Es gab nämlich eine Anfrage aus dem Bundesministerium für Arbeit von Norbert Blüm. Die kannten mich, weil ich das Sachregister da hergestellt habe, ob ich nicht zur Vorbereitung des Sozialgesetzbuches 5 ins Ministerium wechseln konnte. Mein Chef wollte nicht so richtig, so nach dem Motto, der ist da noch gar nicht richtig eingearbeitet, aber der damalige Abteilungsleiter Karl Jung, eine legendäre Gestalt der 80er, 90er bis in die Nullerjahre, der hat meinen Chef Oldiges weichgeklopft und gesagt, schick den Knips. Ich wurde dann auch gleich einsortiert und eingeordnet. Wir sind gleich am ersten Tag aneinander geraten. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ich habe viele Referenten damals kennengelernt, die dann über 20 Jahre später meine Mitarbeiter wurden im Bundesministerium für Gesundheit. Damals war die Krankenversicherung noch im Arbeitsministerium resortiert. Nicht schlecht im Übrigen, weil die zentralen Einflussgeber dann auf die Sozialversicherung waren die Sozialpartner, die es ja auch bezahlen. Und das hat sich völlig geändert. Heute findet man kaum noch Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände in der aktiven Gesundheitspolitik. Ich bin dort fast 2 Jahre geblieben und habe gegen den heftigen Widerstand von Herrn Jung, er hat mich beschimpft, ich sei ein Verräter und ein Idiot, ich würde doch in die Schwarzbude wechseln, aber ich bin dem Wunsch von Klaus Kirschner fast 30 Jahre lang SPD-Abgeordneter, einer der letzten Arbeiter im Deutschen Bundestag. Klaus Kirschner hat 2 Meisterbriefe und er hatte mich gebeten, ihn zu unterstützen. Er war Vorsitzender der Enquete-Kommission Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung geworden. Und das war vielleicht das Wichtigste in meinem beruflichen Leben, nicht von der politischen Wichtigkeit her, sondern von dem, was ich lernen konnte. Eine Enquete-Kommission besteht aus 18 Personen, 9 Abgeordneten und 9 Wissenschaftlern. Und diese Enquete-Kommission hatte schillernde Mitglieder auf der Abgeordnetenseite. Ein junger Horst Seehofer war dabei, ein junger Dieter Thomae von der FDP war dabei, ein erfahrener Internist aus Frankfurt war dabei. Das war einfach eine tolle Mischung. Und auf der Wissenschaftlerseite waren Juristen, Ökonomen, Sozialwissenschaftler, Public Health Leute, Rolf Rosenbrock oder zum Beispiel Fritz Beske für die Union. Und da habe ich fürs Leben gelernt, dass eindimensionale Lösungen nicht zu mehrdimensionalen Problemen passen. Da habe ich gelernt, nicht nur juristisch auf eine Sache zu schauen, sondern eben auch sozialwissenschaftlich drauf zu schauen, medizinisch drauf zu schauen und auch zu akzeptieren und sich damit auseinandersetzen, dass je nachdem, wer Recht praktisch anwenden muss, der ganz andere Schwierigkeiten, aber auch Vorteile sieht als derjenige, der das nur am Schreibtisch betrachtet. Also das war für mich ungeheuer prägend, diese Zeit. Aber auch da bin ich nicht geblieben, obwohl ich ein Übernahmeangebot damals von Frau Professor Süssmuth bekommen habe. Die war zu der Zeit Bundestagspräsidentin und habe mich Anfang November 89, weil ja da was passiert war, nämlich es ging plötzlich die Mauer auf, worauf niemand vorbereitet war. Ich habe mich breitschlagen lassen, werd doch mal Kundschafter, ganz offiziell mit Empfehlungsschreiben des Ministers, sogar mit einem Besuch beim Chef des Kanzleramtes damals, der mich vor Stasi-Frauen warnte. Das hatte schon eine gewisse Groteske, aber es war ja schon interessant, dass im November 89, Ende November, Anfang Dezember, ein Mitarbeiter aus dem öffentlichen Gesundheitswesen in Westdeutschland ganz offiziell auf Erkundungstour durch die damals selbstständige DDR, an Wiedervereinigung war noch lange nicht zu denken, auf diese Erkundungstour ging. Die wollten mich natürlich gleich behalten. Das ging noch nicht so einfach. Aber als dann im März 90 gewählt wurde und ganz klar war, es geht auf Vereinigungskurs, wurde ich ganz formal abgeordnet zur neuen Gesundheits- und Sozialministerin Regine Hildebrand in die DDR-Regierung und zum Direktor der DDR-Sozialversicherung. Auch Regine hat mich wieder sehr geprägt. Ihr Standardspruch war, geht nicht, gibt's nicht. Es gab kein Handbuch der Vereinigung, keine Checkliste, was wir abarbeiten sollten, sondern es war ein Tag-zu-Tag-Geschäft. Man wusste morgens, wenn man reinkam, nicht, was abends um 22 Uhr möglicherweise noch in der Volkskammer machte. Also kann man sich heute nicht vorstellen, Gesetzentwürfe, die auf Matrizen abgezogen waren, Gesetzentwürfe, die handschriftliche Ergänzungen enthielten und. Und das hat mich sehr geprägt, dass man, wenn man politisch will, Systeme verändern kann. Man muss den Willen haben, auch die Kraft haben, das durchzuziehen. Und so wurde Regine Hildebrand die erste von drei prominenten sozialpolitischen Frauen aus der SPD, die mich massiv geprägt haben. Es kommen noch ein paar andere dazu, wie unsere gemeinsame Freundin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, die ja für die SPD-Länder bei allen Gesundheitsreformen die Koordinierungsfunktion übernommen hatte und die uns manchmal sehr deutlich gemacht hat, dass das, was in Berlin funktioniert, in der Eifel, wo ich ja herkomme, ich komme ja aus dem Ahrtal, wir sind ja beides Rheinland-Pfälzer, noch lange nicht funktionieren muss und dass man dort auf ganz andere Verhältnisse trifft. Ich bin das Jahr 1990 da geblieben. Ich habe auch lange überlegt, wie immer bei den Abschnitten, bleibst du da jetzt, gehst du mit Regine nach Brandenburg, wäre ohne Probleme möglich gewesen. Aber ich war frisch verheiratet, wir wollten Kinder haben und meine Frau war nicht bereit, nach Berlin zu ziehen. Und Potsdam habe ich ihr mal gezeigt, im strömenden Regen. Sie kam freitags abends aus Bonn und es begann zu regnen und sie fuhr montags morgens zurück und es hörte eine Stunde später auf zu regnen. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Dauerregen. Und kurzum, ich bin dann zurück zum AOK-Bundesverband, aber nicht mehr ins Justiziariat, sondern da wurde ich Leiter der politischen Abteilung, später dann auch Geschäftsführerpolitik des AOK-Bundesverbandes. Und da bin ich dann eben von 91 bis 2002 war ich sozusagen der Politruck der AOK. Ich wurde nach der Bundestagswahl, gab es schon mal eine gewisse Vorfühlung, ob ich Interesse hätte, ins Bundesministerium für Gesundheit zu wechseln. Das war aber erledigt damit, dass die Grünen dieses Ressort übernommen haben und Andrea Fischer Ministerin wurde.
Kurze Zeit.
Ja, aber das hat ja nicht hingehauen, aus ganz, ganz vielen Gründen. Und als dann Ulla Schmidt Gesundheitsministerin wurde, obwohl wir uns relativ häufig gezofft haben über das, was sie erwartete und was dann zu tun sei, sie hat mich dann überzeugt, komm in das Haus, du kennst so viele Leute und du kennst auch die Mitarbeiter, du kennst die Prozesse Und wir werden uns schon zusammenraufen. Ich habe ja damals gesagt, nachdem sie so am Anfang ähnliche Reden wie die heutige Gesundheitsministerin hält, alle sind doch nett und mit allen müssen wir doch jetzt in Kontakt kommen, was ich auch für richtig halte. Aber man darf sich nichts vormachen. Gesundheit ist die größte deutsche Wirtschaftsbranche. Gesundheit ist extrem durch historisch gewachsene Institutionen geprägt und letztlich geht's immer um Macht und Geld. Ich habe sogar Ulla Schmidt gesagt, wenn einer kommt und sagt, es geht ihm nur ums Geld, dann kannst du ihm mehr trauen als demjenigen, der sagt, oh, ich bin doch der große Altruist und alles läuft. Naja, ich bin also gerne in das Ministerium gewechselt. Wir haben uns dann ja auch relativ schnell kennengelernt bei den Bund-Länder-Gesprächen und über 9 Jahre in dem Haus geblieben. Als Abteilungsleiter ist man sogenannter politischer Beamter. Ich war Angestellter, aber gilt das gleiche analog. Eine neue Regierung kann Abteilungsleiter ohne Angabe von Gründen jederzeit in den einstweiligen Ruhestand schicken. Was ich persönlich auch in Ordnung finde, ich habe da nie ein Problem mit gehabt. Ich finde richtig, dass Macht, und als Abteilungsleiter hat man da Macht, dass Macht auf Zeit verliehen wird. Ich bin auch nicht sofort zu einem Akteur des Gesundheitswesens gegangen, sondern ganz bewusst in eine Beratungsfirma, die auch Gesundheit machte, aber auch vieles andere. Das habe ich auch nie bereut, weil ich da plötzlich mal wieder eine andere Sicht der Dinge kennengelernt habe. Zu unseren Kunden gehörten Krankenhäuser, vor allem große Pharmafirmen. Und unser Job war, ihnen zu erklären, dass Politik nicht wie ein Unternehmen funktioniert, dass Politik Interessenausgleich ist, dass Politik Rituale kennt, dass man nicht erwarten darf, mit einer Lösung reinzugehen und mit der gleichen Lösung auch wieder rauszukommen. Das hat eigentlich großen Spaß gemacht. Ich habe fast alle CEOs der Pharmafirmen kennengelernt, häufig dann auch die Internationalen, die ja irgendwie Deutschland behandelten wie eine Kolonie, wenn die aus den USA kamen. Und denen haben wir gezeigt, was eine Hake ist. Das damals umsatzstärkste Medikament der Welt, Sortis von Pfizer. Da wollte Pfizer partout nicht in eine Festbetragsgruppe einsortiert werden. Wir haben dann mit den Pharmakologen gesprochen. Damals war Rainer Hess, den ich extrem schätze, früherer Hauptgeschäftsführer der KBV. Rainer Hess war gerade Chef des gemeinsamen Bundesausschusses geworden, beziehungsweise der Vorgängerinstitution Bundesausschuss Erste Krankenkassen. Und er sagt, es ist eindeutig, die Studienlage ist eindeutig, Sortis ist nicht so viel anders als Konkurrenzprodukte, die kommen in eine Festbetragsgruppe. Daraus hat Pfizer den Showdown organisiert, so nach dem Motto, werden wir noch mal sehen, ob so eine Vasallenregierung da in Berlin das macht, was Washington will, oder ob die das selber machen. Unser Staatssekretär, wesentlich diplomatischer geeignet als ich, fuhr dann zur WTO, zur Bush Junior Administration nach Washington. Aber es kam dann letztlich zum Showdown. Pfizer hat den Preis nicht gesenkt. Innerhalb von Wochen, 2-3 Wochen, verloren die 98% ihrer Marktanteile und irgendwann dämmerte es den Strategen am Bryant Park in New York, dass es so nicht weiterging und dann winkten sie mit der weißen Fahne. Also erstmal mit, natürlich müssen wir uns einnehmen. Wir müssen uns
vielleicht eine schöne sein. Blaupause für die heutige Zeit. Und
Ähnliches könnte kommen in der Trump.
Und dann die Station, die dich jetzt sozusagen in der letzten Phase deines Berufslebens begleitet hat, war ja dann der Wechsel zu einem Verband, den du eigentlich abgeschafft hattest.
Ja, wir hatten ja einen GKV-Spitzenverband gemacht, weil wir das Gehühnere mit 8 verschiedenen Kassenarten verbänden, die uns 8 verschiedene Meinungen präsentierten, bis hin zur Meinung, Gesetze sind doch nur unverbindliche Vorschläge der Ministerin. Und da haben wir gesagt, so kann das nicht weitergehen. Aus den 8 machen wir eine. Ob die jeweiligen Kassenarten dann auf freiwilliger Basis eine Repräsentanz hier in Berlin behalten haben oder nicht, das war uns wurscht. Ja, aber ja. Die öffentlich-rechtlichen Funktionen gegenüber auf den GKV-Spitzenverband. Die Betriebskrankenkassen haben erstmal gar nichts gemacht. Sie haben ihren alten Laden überdimensioniert in Essen weiter betrieben und so getan, als hätte sich nichts verändert. Aber irgendwann haben die Kassen selber gesagt, so kann es nicht weitergehen. Dann haben sie den Essener Laden geschlossen. Die haben wirklich gesagt, hier ist Schicht im Schacht. Es gibt auch keinen Betriebsübergang an eine Nachfolgeinstitution. Wir schließen den BKK-Bundesverband. Aber sie konnten natürlich nicht ohne Interessenvertretung in Berlin bleiben, wenn AOK und Ersatzkassen längst nach Berlin gezogen waren und hunderte von Mitarbeitern haben. Und dann gab es eben den Beschluss, wir gründen einen kleinen Laden, 60 bis 80 Leute im Verhältnis zu 300 oder 250 bei den anderen. Und wir suchen jemand, der sich in den Untiefen Berlins auskennt. Und dann war ich überrascht, dass die mich angesprochen haben. Ich weiß das noch wie heute, dass mich Andrea Galle, die Chefin der MKK hier in Berlin, auf der Straße getroffen hat und gesagt, wir müssen reden. Dann habe ich gesagt, wieso müssen wir reden? Müssen tue ich gar nichts. Doch, wir möchten Ihnen ein Angebot machen. Ja, und dann gab es Gespräche und ich habe gesagt, ich will einstimmig gewählt werden, weil wenn die Selbstverwaltung darüber debattiert, ob der Knips ein Verbrecher ist und welche Liste an verbotenen Taten der schon bei uns mit reinbringt, dann können wir das Spiel auch lassen. Ich bin dann immer recht frech gewesen und habe gesagt, ich habe eine B9-Pension, zwar nicht in voller Höhe, aber es reicht aus, um in der Südsee eine Yacht zu schachtern. Kam nie als Lebensperspektive in Betracht. Naja, wir wurden uns relativ schnell einig. Muss dazu auch sagen, die betroffenen Verbände damals, die haben ja gedacht, wir hätten etwas gegen die jeweilige Kassenart. Das war nicht unser Ding. Unser Ding war, dass relativ einheitliche Organisationen wie euer Haus für die Krankenhäuser, wie die KBV oder die KZBV für Ärzte und Zahnärzte dastanden, dass dem aber nichts Gleichwertiges gegenüberstand auf der Krankenkassenseite.
Wir steigen jetzt gleich mal thematisch ein bisschen ein, Franz. Jetzt wirst du ja dann nach, ich glaube, 9 Jahren als Vorstand.
Nee, 13.
Nach 13 Jahren als Vorstand des BKK-Bundesverbands demnächst in Ruhestand gehen. Und deine Skizzierung, die du gerade gegeben hast, macht ja deutlich, du hast viel erlebt. Manche bezeichnen dich als die graue Eminenz des Gesundheitswesens. Es gibt auch die schöne Begrifflichkeit, als du damals im Ministerium warst, dass du einer der drei Taliban warst. Wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, aber es macht einfach deutlich, du hast wirklich ein nicht nur sehr fundiertes Wissen, du kennst die Akteure ziemlich gut, weißt, wie die Dinge funktionieren, hast ja auch mal den Vorschlag gemacht, eigentlich müssten wir das Sozialgesetzbuch 5 neu schreiben. Also man kann schon sagen, dass du jemand bist, der wirklich den Überblick hat über das System und in Teilen auch wirklich gefährliches Detailwissen, um es mal so zu formulieren. Jetzt stehen wir ja in einer Situation aktuell, wo diejenigen, die noch nicht so lange im System der Gesundheitspolitik aktiv sind, sagen würden, Mensch, das ist jetzt eine Zeit großer Umbrüche, große Herausforderungen, die hohen Defizite im GKV-Bereich, auch die Krankenhäuser stehen vor Umbrüchen, auch da ist die wirtschaftliche Lage bedrohlich. Wir haben das Thema Fachkräftemangel, die Pflegeversicherung scheint aus den Fugen geraten zu sein. Würdest du sagen, hatten wir alles schon? Mal Ruhe bewahren und mal schauen, wie wir jetzt Schritt für Schritt kluge Veränderungen machen? Oder ist das, was wir gerade erleben, tatsächlich nochmal anders und vielleicht auch bedrohlicher für unsere soziale Versicherung und für die Solidargemeinschaft als das, was du in den letzten 3 Jahrzehnten erlebt hast?
Anders, nur begrenzt. Also vieles von dem, was wir jetzt erleben, haben wir schon mal gehabt. Ob es so kumuliert schon mal so war, da habe ich so meine Zweifel. Als Ulla Schmidt ins Amt kam, wurde das erste Mal der berühmte Kassensturz gemacht und wups, stellte sich raus, dass die GKV 30 Milliarden Defizit hatte, obwohl sie nach rechts lag, nichts haben durfte. damit war uns auch klar, jetzt müssen wir was machen und wir müssen was Unpopuläres machen. Es ist sicherlich jetzt insoweit ein bisschen anders als die beiden letzten Gesundheitsminister eine bewusste Entreicherung der Kranken- und der Pflegeversicherung gemacht haben. Die haben ja jede Form von Reserve abgeschmolzen. Ja, die haben sich sogar in Form von Krediten bedient, die sie jetzt nicht zurückzahlen sollten. Also im normalen Wirtschaftsleben, normalen Wirtschaftsleben käme jetzt die Wirtschaftsstaatsanwaltschaft. Und es würden ja anscheinend klicken.
Auch im Bereich der Krankenversicherung, das Thema Bürgergeld, Bezieher und auch
nicht ausreichend. Dreimal in COA-Verträgen geregelt, dass es kommen soll. Und jeder, der Finanzminister und dann meiner Pendants natürlich auch auf der Fachebene, lächeln einen an, sagen, steht da, machen wir aber nicht.
Vielleicht nur kurz die Erläuterung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht darum, dass der Staat ja den Versicherungsbeitrag, bildlich gesprochen, für die Bürgergeldbezieher an die Krankenversicherung überweisen muss. Und das tut er in einer unzureichenden Höhe, sodass alle Experten davon sprechen, dass etwa 10 Milliarden Euro Jahr für Jahr in den letzten Jahren zu wenig überwiesen wurden, um die Kosten, die durch die Versicherung für die Bürgergeldbezieher entstehen, auch abdecken zu können. Also ein Defizit, was der Staat im Prinzip den Krankenkassen und damit der Solidargemeinschaft aufbürdet.
Ja, und er hat ja nicht nur das nicht gemacht. Er hat uns eine Beteiligung am Krankenhaustransformationsfonds auf die Augen gedrückt. Das ist noch nicht da. Das soll ja erst ab 27 kommen. Sorry, es gibt eine klare Arbeitsteilung. Für Investitionen und für Strukturveränderungen sind die Bundesländer zuständig und damit der Staat, und für die laufenden Kosten sind die Krankenkassen zuständig. Ich bin da gar nicht dogmatisch. Ich habe ja erlebt, wie nach der Wiedervereinigung ein gemeinsamer Fonds geschaffen wurde, in der drittelparitätisch der Bund, die Bundesländer, und zwar alle, nicht nur die Westländer, auch die Ostländer und die Krankenkassen, auch alle einbezahlt haben. Ich habe niemals ein Wort der Kritik an dieser Sache gehoben. Ich habe auch mit dem früheren Staatssekretär von Herrn Spahn damals, Herrn Stroppe, gesprochen und habe gesagt, wenn er das macht, verspreche ich Ihnen, bleiben wir ruhig auf Seiten der Krankenkassen. Aber wenn der letzte Minister Lauterbach sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, der Bund beteiligt sich und wir sind auf einmal der Bund, also da platzt mehr als ein Kragen.
Ja. Jetzt haben wir festgestellt, es ist wirklich eine herausfordernde Situation. Du sagst, vielleicht kumuliert die Probleme, so wie wir sie im Moment hatten, hatten wir sie in der Vergangenheit nicht. Würdest du sagen, es braucht jetzt wirklich ganz einschneidende Maßnahmen durch die politisch Verantwortlichen, oder können wir durch punktuelle Veränderungen, Effizienzsteigerungen im System ist manchmal so ein Stichwort, vielleicht auch die Überprüfung des Leistungskatalogs, natürlich eine ansprechende Refinanzierung versicherungsfremder Leistungen. Kann man durch solche punktuelle Maßnahmen die Lage wieder in Ordnung bringen, oder ist tatsächlich, sind Grundsatzfragen zu stellen über die Art und Weise, wie die gesetzliche Krankenversicherung funktioniert?
Also ich bin immer ganz vorsichtig zu fordern, dass der große Big Bang kommen soll, weil über das, was der dann enthalten soll, wird es so massive Streitigkeiten geben, sowohl aus ideologischen Fragen als auch letztlich aus der ganz praktischen Wirkung. Wer schultert denn den Big Bang? Von daher habe ich eher durch die Berufserfahrung einen Hang zu inkrementellen Reformen. Ich finde, es wäre schon mal viel gewonnen, wenn die Politik erstens einsieht, oh, es sieht ja viel, viel schlechter aus, als wir das alle im Wahlkampf noch beschrieben haben. Wenn die Politik sagt, ja, es muss vieles auf den Prüfstand, nicht nur eine Sache. Gleichwohl plädiere ich dafür, dass wir jetzt erstmal das laufende Jahr und vielleicht noch das Jahr 26 in den Blick nehmen und sagen, was können wir da tun? Und da könnten wir, wenn der Staat endlich seine Pflichten erfüllt, die Darlehen zurückbezahlt, vielleicht schrittweise eine angemessene Finanzierung der Grundsicherungsempfänger macht, aber auch an der einen oder anderen Stelle schon sagt, das ist überflüssig, darauf verzichten wir. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir unter großem Konsens der Beteiligten auch eine Reform jetzt schon anpacken könnten, um die Notfallversorgung zu reformieren. Ob das in einem Schritt schon geht mit den Rettungsdiensten, da sind in den Ländern ja meistens auch nicht die Gesundheitsminister, sondern die Innenminister zuständig. Das stelle ich mal in Frage. Aber das, was die anderen Aspekte hat, da ist ja alles gesagt zu. Sind ja auch Vorschriften vorhanden, da muss man nicht bei Null anfangen. Das kann man jetzt schon machen. Ich bin auch sicher, dass man viele der Dinge, die gerade der Krankenhausbereich kritisiert hat, an der Krankenhausreform relativ schnell und mit relativ wenigen Maßnahmen, beispielsweise Klärungen, was wird aus dieser unsinnigen Vorhaltefinanzierung, was wird aus dem Pflegebudget, wie gehen wir mit Leistungsgruppen um? Das, finde ich, ist alles handelbar in überschaubarer Zeit und in überschaubaren Gesetzesvorhaben. Das reicht aber nicht auf Dauer. Wir haben eine Tendenz steigender Gesundheitsausgaben. Über die einzelnen Höhen kann man sich durchaus auch strittig unterhalten. Aber ein personalintensiver Bereich, der wird auf Dauer stärker wachsen als das Bruttoinlandsprodukt und als die Einnahmen der Krankenversicherung. Und dann müssen wir debattieren, was davon trägt das Solidarsystem GKV, was davon trägt mitfinanzierend der Steuerzahler, weil es eben nicht zu unterschätzen ist, was an sozialen, familienpolitischen Aufgaben etc. über diese Krankenversicherung abgewickelt wird und was davon fällt stärker in die Eigenverantwortung der Versicherten. Das ist extrem unbeliebt.
Da würde ich gerne mal anknüpfen, Franz. Ich war vor kurzem in einer Hörfunkdebatte, da ging es auch um die Frage, was können wir uns zukünftig an Gesundheitsleistungen überhaupt noch leisten? Da war so die Kernbotschaft, müssen wir angesichts des demografischen Wandels, der begrenzten Ressourcen, des medizinischen Fortschritts möglicherweise unangenehme Entscheidungen treffen, den sogenannten Leistungskatalog zusammenzuschrumpfen, um es mal so zu formulieren, damit am Ende für die, die wirklich schwerwiegend erkrankt sind, noch ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen. Ich habe an der Stelle die Position bezogen, dass ich gesagt habe, alle Akteure, auch wir als Leistungserbringer, also die Krankenhäuser, aber auch natürlich die anderen, sind zunächst mal aufgefordert, mitzuwirken, dort, wo es tatsächlich darum geht, Inanspruchnahme von Leistungen, die nicht notwendigerweise in Anspruch genommen werden müssten. Thema, Stichwort Prävention von vermeidbaren Erkrankungen, also Verhinderung von vermeidbaren Erkrankungen, die ja dann auch Geld kosten, wenn sie eintreten, oder auch mangelhafte Patientensteuerung, die dazu führt, dass Patienten, du hast eben die Notfallreform angesprochen, an dieser oder jener Stelle Leistungen in Anspruch nehmen, bevor sie tatsächlich zu dem Ort gelangen, der ihnen dann die entsprechende Hilfe bietet. Dass wir also aufgefordert sind, da erstmal besser zu werden und alles zu tun, um diese Möglichkeiten, die es dort noch gibt, auszuschöpfen, bevor wir den Versicherten, die einen hohen Beitrag zahlen, zumuten, bei bestimmten Dingen Eigenanteile zu bezahlen oder vielleicht sogar tatsächlich nochmal Leistungen aus dem Katalog herauszunehmen. Denn das ist ja immer die schöne Frage, die kaum jemand beantworten will. Welche Leistung soll denn gestrichen werden? Wie siehst du das?
Also ich würde exakt deine Position vertreten. Wir haben doch x-mal Debatten gehabt in den letzten 30 Jahren, welche Leistungen denn da ausgegliedert werden können. Und sobald man eine Leistung benennt, dann beginnt doch sofort ein Aufstand, nicht nur der Betroffenen, die möglicherweise diese Leistung haben wollen, sondern auch derjenigen, die diese Leistungen erbringen. Also ich erinnere mich an vergangene Zeiten, Debatten mit unseren beiden Chefinnen zum Thema künstliche Befruchtung.
Ja.
Und dann müssen wir ja auch berücksichtigen, wo fallen denn wirklich gewichtige Kostenblöcke an? Wenn wir das über das Leben betrachten, dann sind das in den letzten 2, 3 Lebensjahren. Und zwar unabhängig davon, ob jemand mit 40 oder mit 80 verstirbt. Da fällt das Geld an. Und wenn wir uns angucken, meinetwegen, in welchen Leistungsblöcken besonders teure Sachen anfallen, ja dann doch bei chronisch degenerativ verlaufenden Erkrankungen oder eben bei Krebs oder Autoimmunerkrankungen. Und da wird doch keiner in dieser Republik sich hinstellen und sagen, nö, das, dafür zahlen wir nichts mehr. Da müssen wir einen höheren Anteil, Eigenanteil haben. Im Übrigen finde ich sehr verlogen, den Eigenanteil erhöhen zu wollen, dann aber Sozialklauseln einzuführen. Dann haben wir eine wilde Debatte. Der Grundsicherungsempfänger kriegt das ohne Zuzahlung, weil er die ja nicht leisten kann. Aber der Normalverdiener, der vielleicht schon ein bisschen, der nur ein bisschen im Nettoverdienst über der Grundsicherung liegt, der muss das zahlen. Also das führt alles zu nichts. Aber in dem Prozess, den du skizziert hast, wir müssen uns genau angucken, ob wir das Geld denn für das Richtige ausgeben, ob das so sinnvoll ist, für die Versäumnisse zu zahlen, statt für die Prävention. Da ist, glaube ich, eine Menge Luft drin. Ob das so viel sparen wird, weiß ich nicht. Es macht das System aber transparenter und gerechter. Denn wir haben ja festgestellt, mit steigender Lebenserwartung und Erfolgen, beispielsweise in der Krebstherapie, führt das nicht dazu, dass die Leute dann mit 80 wie junge Hüpfer gesund sind. Da kommen auf einmal demenzielle Erkrankungen oder andere Erkrankungen dann dazu. Also von daher, ja, ich würde immer den Weg gehen. Wir müssen uns die Mühen der Ebene unterwerfen und zu sagen, zu hinterfragen, wo geht das Geld denn hin und wie wirksam wird das Geld dort eingesetzt?
Und was wir, glaube ich, auch erleben ist, wenn die Zeiten besonders schwierig sind, wie jetzt beispielsweise, da kommen dann mit Vehemenz auch immer mal wieder so ein paar Dauerbrenner auf die Tagesordnung. Jetzt ganz aktuell in diesen Tagen ist es gerade der Deutsche Ärztetag. Großes Thema, das Primärarztsystem, also die Steuerung über den Hausarzt und erst anschließend dann der Besuch bei der Fachärztin oder bei dem Facharzt. Mag durchaus richtig sein. Die Debatte kennen wir alle. Es gab ja auch mal diese Situation, dass man sich tatsächlich einen Überweisungsschein holen musste. Die Älteren von uns kennen noch die Krankenscheine, die es früher mal gab. Also eine Situation, die wir hatten. Aber es gibt ja auch weitergehende Gedanken. Das Thema, ich will sie einfach mal ansprechen, Abschaffung der doppelten Facharztschiene. Auch das ist ein Thema zu sagen, Mensch, machen wir es doch wie international üblich. Es gibt die Hausärztinnen und Hausärzte, es gibt vielleicht ein paar grundversorgende Fachärzte, aber alles, was sich an komplexeren fachärztlicher Behandlung abspielt, sollte am Krankenhaus, ambulant natürlich stattfinden, aber wie üblich am Krankenhaus. Oder andere Themen, die wir auch immer wieder hören, die Abschaffung der Sektorengrenzen. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner, der sich immer wieder in jedem Koalitionsvertrag befindet. Siehst du, oder will ich noch ein Thema nennen, das Thema weniger Arztzentrierung, also tatsächlich der Pflege oder anderen Gesundheitsfachberufen mehr eigene Kompetenz zuzuordnen, um auch ein Stück aus diesem Arztmangel rauszukommen, der immer wieder proklamiert wird, obwohl wir ja so viele Ärztinnen und Ärzte tätig haben wie noch nie. Sind das Dinge, wo du als Elder Statesman, wenn ich mal so sagen darf, sagen würdest, ach komm, habe ich alles schon 100-mal gehört, werden wir am Ende des Tages wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch nicht erleben.
Ja, das ist natürlich eine wohlfeile Haltung, das so zu sagen. Und ab und zu, wenn ich mir dann abends simple Statements in Tagesschau oder heute ansehe, dann denke ich mal, ja, du hast doch keine Ahnung, was ist. Also fangen wir mal vorne bei der Debatte um Hausarzt, Primärarzt oder Primärversorgungssystem an. Ja, andere Länder haben das, aber das hat sich historisch entwickelt beziehungsweise ist politisch ganz bewusst so gestaltet worden. Ich habe mich über die Formulierungen im Koalitionsvertrag gewundert, dass man jetzt auf einmal damit kommt, dass man aber nicht sagen will, wie man es denn macht, sondern da kriegen die KV ein Zuckerli und der Hausärzteverband bekommt Zuckerli. Ja, bitte, was denn dann? Also, da wird noch ein weiter Weg dahin sein, dass wir die Primärversorgung stärken. Und zwar mehr als die primärärztliche Versorgung, dass man eben qualifizierte Pflegekräfte mit einbezieht, dass man andere Gesundheitsberufe mit einbezieht. Das ist, glaube ich, unstreitig. Das entwickelt sich auch dahin. Aber die Vorstellung, dass der Gesetzgeber schreibt, so, jetzt muss jeder zuerst zum Hausarzt gehen, ehe er den Facharzt in Anspruch nimmt, das ist Wolkenkuckucks. Heim. Denn so viele Leute haben zum Beispiel einen Kardiologen oder einen Diabetologen oder einen Gastroenterologen als primärversorgenden Arzt. Von daher klappt das nicht. Ich weiß natürlich, dass die Verbände dann plötzlich Machtzuwachs sehen. Aber haben Sie eigentlich mal überdacht, was bedeutet denn morgen, jeder muss zuerst zum Hausarzt? Haben die denn überhaupt Kapazitäten frei, um jeden und jeden zu behandeln?
Behaupten tun Sie es? Gerade heute Morgen ich wieder in Deutschland.
Ja, und das Hochamt der deutschen Ärzteschaft, nirgendwo wird so viel gelogen über die Gesundheitspolitik wie im Umfeld der Ärztetage. Also das ist für mich alles politisches Klappern. Wir können doch in die Versorgungsrealität gucken. Die hausarztzentrierte Versorgung funktioniert im Großen und Ganzen in 3 Bundesländern. Und da funktioniert sie gut. Da haben wir aber das umgekehrte Problem schon, dass die Menschen, die ja sich freiwillig einschreiben sollen, von den Hausärzten genötigt werden, ihr schreibt euch ein, sonst kriegt ihr keinen Termin. Hm. Wollen wir das? Ich will das jedenfalls nicht. Ja. Umgekehrt, das KV-System hat es bis heute nicht geschafft, flächendeckend eine gute Primärversorgung zu organisieren. Ich bin also nicht der Meinung, dass wir mit den großen Schalthebeln jetzt Primärversorgungssystem etwas erreichen können. Dass wir aber sehr wohl diskutieren sollen, was wollen wir denn erreichen? Du hast es gesagt, nämlich die bessere Koordination, die bessere Steuerung von Versicherten, die sonst zufällig durch das System flippen. Wobei das quantitativ wesentlich weniger sind. Wir tun ja immer so, als sei die Republik geprägt davon, dass jeder zu 10 Fachärzten läuft. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Ja, das meine ich auch. Das wird immer diskutiert, das meine ich aber weniger als den Umstand, dass doch eine Reihe von Patienten einen relativ langen Weg durch das System haben, bevor sie adäquat behandelt werden. Ja, das ist vielleicht das
Thema. Aber ich weiß nicht, ob das Primärversorgungssystem beheben würde. Da würden die zum Internisten A überweisen, dann wird er feststellen, der kann ihm auch nicht helfen, dann geht er wieder zurück zum Hausarzt und sagt, ich überweise mich mal nach B und so weiter. Das löst das Problem nicht. Eine bessere Koordinierung ist erforderlich. Ich greife eigentlich eher so auf neuere Ideen zurück. In den letzten Jahren hat sich ein Konzept aus Großbritannien, aus den USA, doch zumindest in der Gesundheitsökonomie sehr stark verbreitet. Das Konzept von Value-Based Care, von wertebasierter Versorgung. Und innerhalb dieses Value-Based Care-Konzeptes haben wir große Überlegungen entlang der wichtigsten Indikationen, sogenannte Patientenpfade oder Patient Journeys, aufzubauen. Darin sehe ich eine gewisse Zukunft, dass möglichst früh geschaut wird. Gibt es eine genetische Prädisposition, zum Beispiel für später an Krebs zu erkranken, zum Beispiel später an einer Niereninsuffizienz oder Herzinsuffizienz zu erkranken? Und können wir möglichst früh mit einer personalisierten Prävention und Vorsorge eingreifen, so dass der Eintritt der Erkrankung, der heute Voraussetzung für die Leistungspflicht der Kasse ist, dass der möglichst spät eintritt. Also da sehe ich Chancen. Aber so die großen Schlagworte der letzten 30 Jahre zu bedienen, dessen bin ich ein bisschen müde. Ich glaube auch nicht, dass die gewünschten Effekte eintreten. Wenn wir wollen, dass Versicherte schneller und besser einen Termin bekommen, da können wir doch nicht zusätzliche Termine schaffen durch den Zwangskontakt zum Primärarzt und dann glauben, da hinten kommt dann raus, dass die eine bessere Überleitung zu den Fachärzten haben.
Lass uns mal jetzt den Blick auf die Krankenhäuser werfen. Das ist natürlich für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer besonders bedeutsames Thema. Jetzt haben wir ja die große Krankenhausreform, die von Karl Lauterbach ja sehr stark auch begründet wurde mit den Qualitätsdefiziten, die es angeblich gibt. Ich will das jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Wir haben das oft schon versucht und tatsächlich, glaube ich, auch widerlegen können, dass die Versorgung in Deutschland flächendeckend sehr ordentlich ist in den Krankenhäusern. Natürlich gibt es Potenziale, Qualität zu verbessern, gerade dort, wo es darum geht, sehr komplexe Leistungen stärker in Zentren zu konzentrieren und Versorgung dann entsprechend an mit modernsten Leitlinien ausgestattet und den Möglichkeiten, die man in Zentren hat, dann auch tatsächlich zu erbringen. Aber insgesamt ist die Krankenhausversorgung, glaube ich, gar nicht so schlecht. Trotzdem, wir haben viele Krankenhäuser, wahrscheinlich auch zu viele. Auch das ist etwas, was wir ja auch öfter mal gesagt haben. Glaubst du, dass wir mit der Krankenhausreform jetzt auf einem guten Weg sind, dass das tatsächlich auch in den kommenden Jahren dieser Umbau, der ja beabsichtigt ist, passiert? Oder wie schätzt du die Situation ein mit Blick auf die Bundesländer? Werden die Bundesländer aus sich heraus das jetzt auch nach vorne treiben? Oder werden sie möglicherweise versuchen, angesichts des Regierungswechsels in Berlin wieder ein Stück weit auf die Bremse zu treten, zu sagen, macht mal langsam, weil natürlich das Thema Veränderungen in der Krankenhauslandschaft vor Ort ein politisch heikles Unterfangen ist. Das wissen wir alle. Wie schätzt du das Miteinander ein, was wir zwischen Bund und Ländern in den kommenden Jahren haben werden? Lauterbach war ja da knallhart den Ländern gegenüber. Er hat sie einfach ausgegrenzt.
Was nach meiner Ansicht ein Fehler war. Ja. Akteure im System können noch so unbequem sein, man muss mit ihnen reden. Lauterbach war und ist ja eigentlich Autist. Er meint, er hat die richtige Lösung und wer da nicht mitmacht, der wird beschimpft. Wir sind ja auch beschimpft worden, ja. Euer Haus wie wir. Wir sind doch nur Lobbyisten, wir sind schuld an Zehntausenden von vermeidbaren Todeswellen. Und mit uns redet er ja auch nicht.
Ja.
Ich habe einen einzigen Termin mit Karl Lauterbach gehabt, den hatte ich als Privatperson, nicht als Vorstandsvorsitzender BKK. Und ich glaube, bei euch sah das ja ähnlich aus. Ihr habt ja auch keine Begegnung auf Selbstverwaltungsebene, richtig formal, wie man das sonst mit Ministern gewohnt ist, gehabt.
Gerade wenn man eine Revolution anzettelt, wäre es nicht verkehrt, auch mit dem einen oder anderen mal offiziell zu reden. Und in der Tat, es gab Hintergrundgespräche mit mir persönlich, die aber am Ende des Tages wertlos waren, weil sie mehr oder weniger einen Monolog beinhaltet haben.
Ganz genauso. Das Einzige, was für ihn wichtig war, dass er zum Schluss das Selfie machen konnte und sagen konnte, ich habe mit dem gesprochen.
Aber zurück zum Thema. Wie beurteilst du mit Blick nach vorne jetzt das Verhältnis zwischen Bund und Ländern? Und wie schätzt du die Interessenslage der Bundesländer ein?
Ich glaube, die ist sehr unterschiedlich. Also das ist mir sowas von deutlich geworden, wenn ich zum Beispiel NRW sehe, wo der Minister ganz ähnliche Ideen verfolgt hat wie Karl Lauterbach und ja auch noch vor Lauterbach angefangen hat, wo er aber immer einen Prozess betrieben hat, wo er alle mitgenommen hat. Er hat nicht auf jeden gewartet. Aber er hat jedem die Möglichkeit geboten, mitzugehen, mitzufahren, über alles zu reden. Und er hat sich auch vor Ort der Bevölkerung gestellt. Das kenne ich ja aus meinem Heimatkreis Ahrweiler, dass die Bevölkerung eine gewisse Schizophrenie hat. Sie demonstriert mit schwarzen Fahnen vor jeder Einrichtung, in der sie selbst aber nicht reingeht. Und wir haben ja zum Teil auch Nebenprobleme, die die eigentliche Sache völlig in den Hintergrund stellen. Schon zu unserer Zeit hatten wir einen riesen Rambazamba auf der Insel Sylt, weil das dortige Krankenhaus in Westerland die Geburtshilfe schloss und die Menschen mussten über den Hindenburgdamm nach Niebüll fahren und dort kamen die Kinder auf der Welt. Mit der Folge, es gab plötzlich keine Insulaner mehr. Gleiches heute im Kreis Ahrweiler, Geburtshilfe auch im größten der beiden verbliebenen Krankenhäuser wird geschlossen und es gibt keine Ahrweiler mehr. Wir hatten für sowas damals übrigens eine Lösung. Das Personenstandsgesetz zu ändern und zu sagen, die Eltern haben das Recht, entweder den tatsächlichen Geburtsort oder den Wohnort der Eltern einzutragen. Otto Schily war dazu bereit. Das Ding liegt in der Schublade des Innenministeriums. Herr Dobrindt, das Ding bitte rausnehmen, mit der Juristin Wacken besprechen und in die Tat umsetzen. Wir haben auch schizophrenes Verhalten. Ich möchte nicht allzu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kenne ein großes süddeutsches Bundesland, die immer auf den Barrikaden gegen den Bund sind, erklären, das gibt es niemals. Dann einen aber zum Hintergrundgespräch bitten und sagen, kannst du nicht mal den Bad Guy spielen und unseren Landräten, dazu muss man wissen, dieses Bundesland in der MDL also Mitglied des Landtagsstruktur, sind das überwiegend kommunale Würdenträger, also Bürgermeister und Landräte. Kannst du denen nicht mal verklickern, dass wir nicht 3, noch was Krankenhäuser pro Landkreis nicht halten können? Aber dieselben Leute schreiben in die Koalitionsvereinbarung mit ihren Partnern, jeder Standort und jedes Haus bleibt erhalten. Das ist natürlich unrealistisch. Solche Länder müssen sich ändern. Ich bin aber sicher, aus der Fläche heraus, aus Rheinland-Pfalz, aus Niedersachsen, aus Schleswig-Holstein kommt Bewegung und aus den Stadtstaaten muss auch Bewegung kommen. Wir debattieren ja immer, als wollten wir nur Krankenhäuser schließen im ländlichen Raum. Nee, die Ballungsgebiete sind das Problem. Berlin ist das Problem. Das Ruhrgebiet ist das Problem, wo eine Trägervielfalt mit kleinen Häusern da ist. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber zu meiner Zeit im Ministerium hatte Berlin 87 Krankenhäuser der Akutversorgung. Von diesen 87 Akutkrankenhäusern nahmen 45 an der Notfallversorgung teil. Aber nur 8 dieser Häuser hatten 24/7 Facharztbesetzung plus CT plus MRT. Gnade Gott demjenigen, den der Rettungsdienst in eines der Häuser nach Herzinfarkt oder Schlaganfall bringt, das nicht zu den 8 gehört. Weiß jeder. Aber die Politik traut sich nicht zu sagen, Schluss mit so einem Kram.
Ich muss allerdings jetzt die Bürger sozusagen beruhigen. Wir haben tatsächlich die Situation, dass anhand der Daten des Rettungsdienstes sehr nachvollziehbar ist, wie gut es mittlerweile strukturiert ist, das grundsätzliche Problem besteht. Aber tatsächlich 95% aller Verdachtsfälle auf Schlaganfall oder Herzinfarkt werden in die Stroke Unit oder ins Herzkatheterlabor gebracht. Also
gute Nachricht.
Ja, da gibt es tatsächlich Ordnung. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Wir sind fast am Ende, aber ich will sozusagen nochmal so ein bisschen einen positiven Ausblick mit dir wagen und mit dir die Frage erörtern. Wie geht's weiter mit der solidarischen Versicherung in Deutschland? Die Menschen sind ja doch nach wie vor ein Stück weit auch stolz auf ihr Gesundheitswesen. In Deutschland können sie auch sein, auch gesetzlich Versicherte. Das kann ich auf jeden Fall für die Krankenhäuser sagen, haben dort ja wirklich absolut die gleichen Rechte. Natürlich gibt es gewisse Komfortleistungen, aber wer wirklich in Deutschland schwerer erkrankt ist, kann sich darauf verlassen, dass er nach den Regeln der Medizin alles das bekommt, was adäquat ist für die Versorgung. Auch da wird nicht unterschieden zwischen privat oder gesetzlich Versicherten. Ich glaube, das ist ein Aspekt, auf den wir, wenn man beispielsweise nach Amerika guckt oder sonst wohin, auch stolz sein kann und wo man sagen muss, das ist auch etwas, was wir unbedingt verteidigen müssen. Ich habe den Eindruck, dass die Politik das auch weiß und auch darum weiß, dass das auch ein Grundpfeiler unserer Demokratie ist, im Zweifelsfall die Demokratie auch zu stärken gegen Parteien, die an ganz rechten Rand stehen, die vielleicht an dieser Stelle auch ein Einfallstor sehen. Würdest du sagen, auch in Zukunft ist das den demokratischen Politikern wirklich bewusst und insofern können wir da ein Stück weit auch mit Zuversicht nach vorne blicken?
Ja, das würde ich völlig unterschreiben. Also manche sagen das ja, das ist eine Lüge oder eine Wende, aber die Geschwindigkeit, in der die neue Regierung Realitäten anerkennt und sagt, da müssen wir etwas tun. Und sie ist nicht nur gesundheitspolitisch begründet, sondern in der Tat, die Bevölkerung akzeptiert hohe Beiträge für Sozialversicherung nur, wenn damit auch Zugang und Qualität verbunden ist. Also in der letzten Woche habe ich mir 3 Interviews in Zeitungen angesehen, die ja immer noch ein bisschen solider sind als das, was schnell mal gesagt ist. Und habe sowohl bei Herrn Merz wie bei Herrn Klingbeil wie auch bei der neuen Ministerin das klare Bekenntnis zum Sozialstaat herausgelesen und auch die Verantwortung, kurzfristig etwas zu tun und Dinge zu korrigieren, die in der letzten Legislatur oder vielleicht sogar früher falsch gemacht wurden. Das macht mich optimistisch.
Ja, das ist, glaube ich, ein wirklich positives Resümee, was wir ziehen können. Ich glaube auch, es gibt die Verantwortung derjenigen, die in der Vergangenheit, aber jetzt auch aktuell und zukünftig Verantwortung tragen in dem im Gesundheitswesen, genau auf diese Aspekte zu achten, Veränderungsbereitschaft an den Tag zu legen. Ich spüre das vielleicht sogar stärker als in der Vergangenheit, dass man da bereit ist, auch Dinge, die man vielleicht in der Vergangenheit sehr stark verteidigt hat, jetzt auch durchaus in Frage zu stellen angesichts des Großen und Ganzen, für das wir verantwortlich sind. Lieber Franz, ich wünsche dir alles, alles Gute. Wie gesagt, du hast noch wenige Tage, glaube ich, in offizieller Mission als Vorstand und dann beginnt dein offizieller Ruhestand. Du hast schon gesagt, du wirst es von der Bank von außen beobachten und wahrscheinlich auch hin und wieder mal Hinweise geben, dich sicherlich nicht ins Tagesgeschäft einmischen, aber wir werden ganz bestimmt von dir immer mal wieder was hören und lesen. Darauf freue ich mich auch. Danke für die lange Zusammenarbeit.
Vielen Dank. Es war immer angenehm, es war immer fair, es war immer sachlich. Man muss nicht einer Meinung sein. Es ist oft sogar hilfreich, wenn man sich dialektisch Problemen nähert. Es war ein Vergnügen, Gerhard.
Danke, alles Gute.
Danke, gleichfalls.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.